Wir fahren weiter im Römerbrief im 4. Kapitel, wo es um die Rechtfertigung Abrahams geht. Wir sind da mittendrin bei Vers 13, gehen wir weiter und lesen bis zum Ende des Kapitels Vers 25. Römer 4, 13 bis 25. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist dein Wort, Herr, und wir erfahren manchmal, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dass vieles, so wie auch der Apostel Petrus schrieb, vieles nicht einfach zu verstehen ist. Und wir brauchen Weisheit, wir brauchen deine Weisheit, die Weisheit des Geistes, dass er uns verstehen lässt, was wir daraus lernen sollen. Hilf uns, Herr, und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Also wie gesagt, wir sind noch mitten in dieser Argumentationsreihe von Paulus für das Erlangen der Gerechtigkeit Gottes allein durch Glauben. Das ist das Grundthema. Das fängt schon an im ersten Kapitel vom Römerbrief und geht weiter bis Ende drittes Kapitel. Und dann bringt Paulus das Beispiel Abrahams hinein, der Vater des Glaubens, auch für die Juden, die noch so am Gesetz festgeklebt waren, sozusagen, so gewohnt waren. Da sind wir mittendrin, in der Hälfte, nach der ersten Hälfte des vierten Kapitels. Paulus erklärte anhand des Beispiels von Abraham, wie das Gesetz Gottes und der Glaube miteinander in Beziehung stehen. Das Gesetz und der Glaube stehen miteinander in Beziehung. Er hat ja ganz am Ende des dritten Kapitels, in Vers 31, hat er geschrieben, diese Frage, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Und da sagt er, auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Das heißt, wenn wir den Weg des Glaubens zum Erlangen der Gerechtigkeit Gottes beschreiten, dann sagen wir damit nicht, das Gesetz ist für gar nichts gut. Das sagen wir nicht. Wir sagen vielmehr, dass das Gesetz den Glauben als den Weg zur Gerechtigkeit ankündigte. Das Gesetz hatte diese vorbereitende und ankündigende Funktion. Gesetz und Glaube sind beide von Gott gegeben, damit sie uns sozusagen wie ein Team, das zusammenarbeitet, zum Heil in Christus führen. Und es ist nun wichtig zu beachten, dass wir diese Gesetz und Glauben in der richtigen Reihenfolge stehen haben. Für uns ist es wichtig, dass wir beiden die richtige Wirkung auch zuordnen, Gesetz und Glauben, dass wir diesen beiden die richtige Wirkung zuordnen. Wir müssen verstehen, wofür Gott das Gesetz gegeben hat und wofür er den Glauben gegeben hat. Beide haben dasselbe Ziel, aber sie wirken auf unterschiedliche Weise auf dieses Ziel hin. In dieser zweiten Hälfte des vierten Kapitels im Römerbrief stellt Paulus die beiden sozusagen noch einmal einander gegenüber. Den Weg des Gesetzes und den Weg des Glaubens. Er erklärt diese Zusammenhänge vor allem den Juden in Rom, die Christen geworden sind. Es sind also vornehmlich jüdische Hörer, die das jetzt zu hören bekommen, dass die das brauchen. Das war so wichtig, weil sich die Idee so hartnäckig gehalten hat, dass man Gott nur gefallen kann, dass man sein Wohlwollen nur erlangen kann, wenn man das Gesetz hält. Das war bei den Juden so drin. Da hatten auch die Apostel sogar Mühe, wie wir von Petrus wissen zum Beispiel. Sie hatten Mühe, das jetzt einfach so zurückzulassen und nur allein auf den Glauben zu setzen, ohne das Gesetz. Für das Gesetz steht hier im Römerbrief sozusagen stellvertretend für das ganze Gesetz steht die Beschneidung. Es ist im Römerbrief so und im Galaterbrief ist es auch so. Also wenn die Frage der Beschneidung behandelt wird, dann wird eigentlich das gesamte Zeremonialgesetz zur Diskussion gestellt. Die Beschnittenen, das waren eben die, die das Gesetz halten. Und sie verstanden sich als das wahre Volk Gottes, sie, die die Beschnittenen waren. Sie hatten dieses Zeichen, dass sie das Volk Gottes sind. Und im ersten Teil dieses vierten Kapitels, da hatte Paulus gezeigt, dass Abraham eben nicht durch die Beschneidung Gottes Anerkennung und Rechtfertigung bekam, sondern schon vor der Beschneidung durch den Glauben. Und jetzt in dieser zweiten Hälfte erklärt Paulus, dass es für Abraham darum ging, Gottes Verheißung zu erlangen, die Erfüllung seines Versprechens zu erfahren. Was hatte Gott Abraham versprochen? Was er ihm versprochen hat, war ja nicht nur für Abraham gedacht, auch nicht nur für seine leiblichen Nachkommen, sondern für alle Menschen, die wie Abraham glauben. Ihnen galt das Versprechen, das Abraham zuerst gegeben wurde, in Bezug auf seinen Samen. Diese Menschen, die wie Abraham glauben, sind sein Same, seine Nachkommenschaft. Das sind nicht nur die leiblichen Juden, wie sie später genannt wurden, das Volk Israel als ethnisches Volk, sondern das sind diejenigen, die glauben wie Abraham, die schließlich auf den Christus Gottes vertrauen wie Abraham. Das ist Abrahams Same. Aber eigentlich ist dieser Same Abrahams der Christus. Er ist der Nachkomme. Er ist die Nachkommenschaft, von der hier die Rede ist. Das sagt Paulus ganz deutlich im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 16. Da sagt er, schreibt er, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Und er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Also sind alle Menschen, die in Christus sind, und das sind sie durch den Glauben, die sind Abrahams Same. Und weil es wichtig ist, dass wir alle verstehen, dass wir allein durch den Glauben in diese Stellung kommen, zeigt Paulus, wie eben unser Vater Abraham die Verheißung erlangte. Nicht auf dem Weg des Haltens des Gesetzes, sondern auf dem Weg des Glaubens. Diese zwei Wege stellt er einander gegenüber hier. Abraham soll für seine Nachkommenschaft die Welt erben. Es geht nicht nur um ein Land in Palästina, sondern um die ganze Welt, die den Glaubenden als Erbschaft gegeben wird. Und das Wort Erbschaft ist hier auch wichtig. Es ist meistens jedes Wort ganz gezielt gewählt von dem Apostel. Und daher hat er das Wort Erbschaft gewählt. Das ist deswegen, weil ein Erbe nicht verdient wird. Ein Erbe, das wird unverdient übertragen auf die Nachkommen, oder? Das ist geschenkt. Und dieses Erbe, das Abraham empfangen sollte, in seiner Nachkommenschaft schließlich, dieses Erbe wird durch den Glauben allein empfangen. Paulus hängt sein Argument dafür an Genesis 15. Genesis 15, so in den ersten 6 Versen, wo es heißt, dass Gott zuerst Abraham sein Versprechen gab über seine Nachkommenschaft, und dann heißt es in Vers 6, und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das ist sozusagen der Vers, der in Römer 4 ausgelegt wird. Abraham bekam die Glaubensgerechtigkeit angerechnet, eben weil er glaubte, heißt sie die Glaubensgerechtigkeit. Und damit war es besiegelt. Damit war alles geschehen, alles gegeben. Unwiderruflich. Gott hat das erklärt in seiner Vollmacht und Allmacht. Abraham ist gerecht. Und das ist und das bleibt so. Und in ihm ist seine Nachkommenschaft gerecht gesprochen. Alle, die wie ihr Haupt, also das Haupt des Glaubens, alle, die so glauben, sind der Same Abrahams. Unwiderruflich. Diejenigen, die glauben wie Abraham, weil Abraham geglaubt hat und damit bereit war, das verheißene Erbe zu empfangen. Das ist eine feste Sache, die steht auf dem Felsen und das ist und das bleibt so. Abraham und seine Nachkommen erhalten das versprochene Erbe allein dadurch, dass sie glauben, dass sie Gott glauben, dass erhalten wird, was er versprochen hat. Das ist, was der Glaube tut. Sie können keine Leistung erbringen, kein Teil des Gesetzes bringt sie in diese Stellung. Und auch der Glaube, mit dem sie eben Gottes Versprechen annehmen, ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube ist keine Leistung, die wir erbringen, damit wir Gerechtigkeit entgegennehmen können. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Epheser 2, Vers 8. Und Paulus erklärt hier auch, dass es nur ein Entweder-Oder sein kann. Nicht eine Kombination von Glauben und Gesetz. Die Juden, die die heidnischen Christen zur Beschneidung zwingen wollten, die sagten ja so etwas wie, ja, der Glaube ist schon wichtig, aber er genügt nicht. Man muss auch noch Teile des Gesetzes halten. Man muss sich auch noch beschneiden lassen. Mindestens das. Ähnlich die römisch-katholische Doktrin. Sie sagt auch, dass man Glauben braucht und dass es Gnade Gottes braucht, damit wir gerettet werden. Was sie aber bestreitet, bis heute bestreitet, ist, dass es allein durch den Glauben geht. Ich habe einen Ausschnitt, ein Zitat aus den Beschlüssen des Tridentinischen Konzils, die gelten heute noch genauso wie 1547 und danach. Da schreiben sie, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünde nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen, aus der Kirche ausgeschlossen. Das ist ganz klar, oder? Das geht ganz klar gegen die Heilige Schrift, gegen die Lehre des Apostels. Und das haben die jüdischen Gelehrten damals so gesagt und das sagte die römische Kirche viel, viel später wieder und immer noch. Das Wort Gottes dagegen lehrt uns, dass es allein durch Glauben, allein durch Vertrauen auf Gottes Gnade geschieht. Hier Römer 4, Vers 14. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Da ist dieses Entweder-Oder, nicht wahr? Paulus' Logik ist, wenn uns das Gesetz auch nur zum Teil das verheißene Erbe bringen könnte, dann wäre der Glaube nicht ein zusätzliches Instrument, sondern gänzlich unbrauchbar, nämlich zunichte gemacht, sagt er. Warum? Weil sich der Glaube auf Gottes Gnade stützt, an der alles hängt. Der Weg des Gesetzes stützt sich auf das, was der Mensch beitragen könnte. Aber dazu, das erklärt hier der Apostel zum x-ten Mal, dazu ist das Gesetz nicht gedacht und nicht gegeben. Das Gesetz ist im Gegenteil dazu gegeben, um zu zeigen, dass wir nur vor Gott bestehen und nur von ihm angenommen werden können, wenn er uns aus Gnade annimmt. Vers 15, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Das ist das, was das Gesetz für uns tun kann. Es bewirkt Zorn. Es kann gar nichts anderes bewirken. Wo immer das Gesetz hinkommt oder wo es hinleuchtet, da zeigt es unsere Übertretungen auf. Es macht sie sichtbar. Dazu brauchen wir das Gesetz. Hier ist sein Platz. Und so sagt Paulus an anderer Stelle, in Kapitel 7 dann im Römerbrief, die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Seht ihr, sobald das Gesetz etwas sagt, wie du sollst nicht begehren, dann wird das sichtbar. Oh, das ist da, das Begehren. Und der Apostel nimmt hier mit Absicht das 10. Gebot. Das ist das schärfste von allen. Alle anderen Gebote könnte man irgendwie äußerlich halten. Und man könnte sich das so vormachen. Die kann ich halten, oder? Ich kann niemanden umbringen, ich kann meine Eltern ehren, ich kann nichts stehlen, richtig. Aber ich kann nicht meine Begierde abschalten. Das kann ich nicht. Und wenn das Gebot sagt, du sollst nicht begehren, dann erkennen wir, oh, das ist da. Das 10. Gebot verlangt, dass wir das Gesetz im Herzen befolgen. Und es macht dadurch so klar und deutlich, dass wir es nicht halten können. Wir können es schon da nicht halten, wo die Sünde im Verborgenen beginnt. Im Herzen, bei den Wünschen, den Begierden, die wir niemals steuern können. Dann Vers 16 in Römer 4. Fast zusammen. Das ist so einer der schwierigsten Sätze vielleicht, wenn man sie so das erste oder das zweite Mal liest. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Dieser Satz enthält ein wichtiges weiteres Argument für die Erlangung der Rechtfertigung allein aus Glauben. Und er enthält auch eine große Ermutigung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung sicher ist. Versteht ihr, was das heißt? Was heißt das? Was müssen wir da verstehen. Wir können den Satz etwas umstellen. Das muss man oft mit solchen griechischen Sätzen machen, dass man die Aussage besser versteht. Es geht nach Gnade. Das ist das zweite Glied des Satzes. Es geht nach Gnade. Das heißt, unsere Annahme bei Gott bekommen wir deshalb, weil er uns gnädig ist. Das heißt, weil er uns nicht nach Verdienst behandelt, sondern weil er uns eben begnadigt. Würde er uns nach Gesetzesgerechtigkeit oder so nach der ausgleichenden Gerechtigkeit behandeln, dann wären wir verloren. Aber er schenkt uns das Heil auf dem Grund seines Versprechens. Dass dies aus Glauben ist, wie es eben am Anfang von diesem Vers 16 heißt, wie Paulus das ausdrückt, dass dies aus Glauben ist, bedeutet, dass wir diese gnädige Verheißung im Glauben annehmen. Wir glauben, das heißt, wir vertrauen auf das, was Gott versprochen hat, dass er das geben wird und dass uns das retten wird. Der Glaube ist hier eben das Instrument, das wir benutzen, um die Gnade Gottes anzunehmen, sie zu ergreifen. Und dieses Instrument des Glaubens hat Gott uns extra dafür gegeben, in die Hand gegeben. Alles stammt von ihm. Nichts ist von uns. Und darum ist es sicher, wie es in diesem Vers 16 weiter heißt, damit es sicher ist. Es ist sicher für alle Nachkommen, die glauben. Sicher, weil Gott das gegeben hat und versprochen hat. Alle Nachkommen, die glauben, seien sie aus den Juden, die sich bemühen, das zeremonielle Gesetz zu halten, oder aus den anderen Völkern, die dieses Gesetz nicht haben. Das Gesetz hat seinen Nutzen, aber nicht zur Erlangung des Erbes, das Abraham und seinen Nachkommen versprochen ist. Paulus verweist auch auf Abraham hier, indem er nun zeigt, wie Abraham eben ganz praktisch seinen Glauben einsetzte. Da können wir auch etwas lernen darüber, was Glauben ist. Abrahams Glaube ist vorbildhaft für uns und davon können wir lernen, wie ist der Glaube beschaffen, der unsere Rechtfertigung herbeiführt. Der Apostel nennt ab Vers 17 eine Reihe von Beispielen dafür, wie sich der Glaube eben ausdrückt. Zusammengefasst können wir es einfach so sagen: Abrahams Glaube hängt an Gottes Wesen, an Gottes Charakter. Biblischer Glaube ist niemals nur ein Glaube an Glaubensinhalte. Ich glaube an dies oder das, dass dies oder das geschieht, wie das manchmal auch so gesagt wird, oder? Du musst nur glauben, dass diese Sache so ist oder so geschieht. Du musst es proklamieren, glaubend proklamieren, dann geschieht es. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten der Dinge, die man für richtig hält. Biblischer Glaube ist das Vertrauen auf Gottes Verlässlichkeit in seinem Wesen, seinem Handeln, seiner Treue. Glaube hat mit der Beziehung mit Gott zu tun. Und zwar mit der Beziehung in Abhängigkeit von Gott, der absolut treu ist. Abraham kannte Gott. Er hatte eine Gotteserkenntnis, die sein Vertrauen auf seinen Gott nährte. Er wusste, der Gott, der mich aus Chaldäa gerufen hat, der mich vom Götzendienst befreit hat, ist ein Gott, der Tote lebendig macht und der das Nicht-Existierende ins Dasein ruft. Abraham schaute auf seinen eigenen Körper und auf den der Sarah und wusste eigentlich, wir sind beide bereits erstorben. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, Leben hervorzubringen. Aus uns können keine Nachkommen mehr entstehen. Wir können keinen Nachwuchs mehr zeugen. Das ist die physiologische Tatsache. Es gibt keine Hoffnung auf Kinder, die Erben der Verheißung sein können. Aber nun kommt der allmächtige Gott ins Spiel. Er gibt Abraham Hoffnung gegen die Hoffnung, so wie Paulus das hier sagt. Klingt etwas geheimnisvoll. Gott gibt Abraham Hoffnung gegen Hoffnung. Das heißt, gegen alles, was von Natur aus zu hoffen wäre, spricht Gott eine Hoffnung in Abrahams Leben hinein. Jetzt hat er Hoffnung. Abraham vertraut darauf, dass das möglich ist und dass Gott es tun wird. Weil er versteht, dass Gott wahrhaftig ist, dass er tut, was er sagt, dass er treu ist, dass er seine Versprechen hält. Paulus sagt dann hier auch, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Hier stellt er den Unglauben dem Glauben gegenüber und zeigt, damit, was Unglaube eigentlich ist oder was es gewesen wäre in Abrahams Leben, wenn er das gehabt hätte. Der Unglaube ist das Zweifeln an Gottes Verheißung, das heißt an seiner Wahrhaftigkeit, dass er das, was er verspricht, auch geben wird und dass er es kann. Wenn wir daran zweifeln, dann haben wir den Unglauben. Unglaube wäre, wenn Abraham auf seinen erstorbenen Leib geschaut hätte und auf den der Sarah und sich gesagt hätte, ich glaube der Wissenschaft, nicht Gott. Die Realität, die ich sehe, nehme ich ernster als die, die ich nicht sehe. Aber nein, Abraham gab Gott die Ehre und sein Glaube wurde dadurch gestärkt, sagt Paulus. Er war sich gewiss, dass Gott seine Versprechen erfüllen kann und auch wird. Und deshalb erfuhr er, dass sein Gott nicht nur aus erstorbenen Leibern wie Sarahs und dem Seinen ihm den versprochenen Sohn Isaak hervorbringen wird. Er erfuhr später auch, dass Gott Isaak ein zweites Mal aus den Toten zurückbringen wird. Oder kann. Im Gleichnis, wie Hebräer 11, 19 sagt, er erhielt ihn aus den Toten zurück. Das war ein Gleichnis. Und natürlich ist Abrahams Glaube zwar ein Vorbild für alle, die sich fragen, wie der Glaube beschaffen sein muss, dass Gott uns deswegen annimmt, so dass alle, die so glauben wie Abraham, durch ihren Glauben gerechtfertigt werden. Aber Abrahams Glaube ist eben nur das, ein Vorbild. Abraham glaubte Gott bezüglich der Dinge, die er zu seiner Zeit erkennen konnte. Aber Abraham erkannte noch nicht, wie wir erkennen. Er erkannte noch nicht so viel von dem, was Gott verheißen hatte, als Schatten, als Vorschattungen. Abraham erkannte einen Schatten. Er erkannte undeutlich, eben im Gleichnis. Wir erkennen mehr von dem, was Gott bereits Abraham verheißen hatte in der Vorschattung. Wir erkennen, es ist der Same, der Nachkomme, der die Verheißungen Gottes an Abraham erfüllen soll. Paulus sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Er spricht von Christus. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes, die es gegeben hat. Abraham hat diese Verheißungen bezüglich Christus bekommen, wie gesagt, als Vorschattungen. Wir haben Christus, die Erfüllung der Verheißungen an Abraham, bereits offenbart bekommen. Wir leben danach, nachdem Christus so deutlich offenbart wurde. Abrahams Glaube war auf den Kommenden gerichtet. Unser Glaube muss auf den Gekommenen gerichtet sein. Abraham glaubte, was Gott durch Christus tun wird. Wir glauben, was Gott durch Christus getan hat. In diesem Sinn sagt Paulus über das, was Mose über Abrahams Glauben geschrieben hat. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das ist am Ende des vierten Kapitels. So werden wir aufgrund von Gottes Gnade durch den Glauben gerechtfertigt. Nur weil wir glauben, das heißt im Vertrauen daran festhalten, dass Gott seinen Sohn für uns wegen unserer Sünde hingegeben hat und dass er ihn für uns, um uns zu rechtfertigen, von den Toten auferweckt hat. Weil wir das glauben, im Glauben festhalten, sind wir aufgrund von Gottes Gnade gerechtfertigt, gerecht gesprochen, ein für allemal. Halleluja. Amen.